Die Welt ist aus den Fugen. Kriege, Konflikte und Spannungen sorgen für Unfrieden. Dieser Podcast begibt sich auf die Suche nach Wegen für den Frieden. Er stellt sich in das Zeichen der Friedensreiter, die bei den Verhandlungen zur Beendigung des 30-jährigen Krieges als Vermittler zwischen den Delegationen in Münster und Osnabrück pendelten. Herzlich willkommen zu Friedensreiter, dem Friedenslab vom Ludwig-Windthorst-Haus, der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück in Lingen und dem Institut für Theologie und Frieden in Hamburg.
Aber Religion ist bei vielen Konflikten nicht der Treiber, aber kann konfliktverschärfend wirken.
Anstatt eine neue Stabilität, kooperative Politik, wir immer mehr in eine Phase der konfrontativen Politik zwischen den Vereinigten Staaten und den aufstrebenden Mächten abgleiten. Und in der befinden wir uns ja heute noch drin.
Herzlich willkommen zum neuen Podcast Friedensreiter mit der ersten Folge unter dem verheißungsvollen Titel Baerbock oder Kissinger auf der Suche nach einer verantwortungsvollen Außenpolitik. Jeder hat ja so seinen persönlichen Zugang zum Thema Frieden, Krieg, internationale Politik. Für mich war das die Begegnung mit Menschen in Kobane 2015 an der Grenze zu jener Stadt, die damals vom IS befreit worden ist. Und da ist die Frage von Krieg und Frieden mir ganz anders nahe gerückt. Wie war es bei dir, Marcel?
Mir ist es quasi in die Wiege gelegt worden. Ich bin im NATO-Hauptquartier zur Welt gekommen. Mein Vater war deutscher Soldat, meine Mutter niederländische Soldatin. Man hat sich dort kennen und lieben gelernt und dann bin ich dort quasi direkt im NATO-Hauptquartier zur Welt gekommen. Und seitdem hat mich das Thema auch irgendwie gepackt und nicht losgelassen. Und ja, deswegen sitzen wir jetzt hier.
Warum braucht es denn einen neuen Podcast zum Thema internationale Politik und Krieg und Frieden?
Weil ich glaube, dass noch nicht alle Aspekte genau erfasst worden sind und dass wir mit dem besonderen Ansatz, den wir haben, durchaus auch nochmal friedensethisch auf die Dinge zu schauen, einen anderen Zugang haben können.
Und wir als Host, das sind Jochen Reidegeld, Research Fellow am Institut für Theologie und Frieden.
Und Marcel Speker, Direktor im Ludwig-Windthorst-Haus in Lingen.
Und jetzt heißen wir unseren Gast willkommen, nämlich Carlo Masala.
Herzlich willkommen, Herr Masala.
Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung, gleich bei der Premiere Gast sein zu dürfen.
Ja, würdig und recht, würdest du beruflicherweise in dem Zusammenhang sagen. Ich glaube, wir müssen Sie nicht mehr groß vorstellen. Sie sind bekannt. Sie sind Politikwissenschaftler an der Bundeswehr-Universität in München. Sie sind Berater. Sie sind Projektleiter und Sie sind Podcaster in verschiedenen anderen Podcasts bekannt. Und von daher, ich glaube, die Leute, die uns zusehen und heute eingeschaltet haben, die wissen, wer Sie sind. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Danke.
Ich würde gerne mit einer Frage einsteigen, die sich an ein relativ aktuelles Ereignis orientiert und an der man vielleicht gut deutlich machen kann, wieso auch die internationale Politik eine Wissenschaft ist, die man durchaus nicht nur populärwissenschaftlich betrachten darf, sondern auch tatsächlich hinterfragen muss. Und zwar geht es da um unsere Außenministerin Annalena Baerbock, die im Zuge der Tötung des Hezbollah-Chefs Nasrallah gesagt hat, das sei gar nicht im Interesse Israels gewesen, was einen großen Aufschrei mit sich gebracht hat. In welcher Fraktion sind Sie zu finden? Derer, die gesagt haben, diese Äußerung geht gar nicht, oder verstehen Sie, was Frau Baerbock damit sagen wollte?
Ich bin in keiner der beiden Fraktionen eigentlich zu finden, weil ich diese Aussage gar nicht so verstanden habe, wie sie dann interpretiert wurde. Sondern ich habe sie so verstanden, dass Frau Baerbock gesagt hat, es gibt eine Militärlogik und in dieser Militärlogik macht die Eliminierung von Nasrallah Sinn. Und es gibt eine Sicherheitslogik und sie bezog dann die Sicherheitslogik auf die internen Verhältnisse im Libanon. Nämlich, dass ein kollabierender Libanon nicht im Interesse Israels, also nicht, auch nicht im Interesse Israels sein könne. Und damit hat sie diese Sicherheitslogik abgekoppelt von der Eliminierung Nasrallahs. Und wenn man das so versteht, so wie ich das verstanden habe, dann macht das beides durchaus Sinn. Also sie hat nicht die Eliminierung Nasrallahs kritisiert, aber sie hat gesagt halt, wenn alles jetzt dazu führt, dass der Libanon kollabiert, dann ist das nicht im Interesse Israels. Und ich meine, wir kennen den libanesischen Bürgerkrieg. Wir wissen, dass die Israelis von, ich überlege jetzt gerade, 82 bis 2000 eine Schutzzone, eine Sicherheitszone im Süden des Libanon hatten, die nicht besonders erfolgreich war, auch für die Israelis nicht. Dann hat sie recht, meines Erachtens. Also von daher, ich habe das nicht so skandalisierend empfunden, wie das dann durch die sozialen Medien und durch die Presse gegangen ist. Ich weiß aber auch, dass sie am Tag danach nochmal ein Statement hinterhergeschoben hat, in dem sie diese Aussage, die sie da getroffen hat, relativiert hat.
Hätte Kissinger, wenn wir mal die ganze Bandbreite von Baerbock und Kissinger aufmachen wollen, hätte Kissinger die Lage ähnlich beurteilt? Der ist ja schon jemand, der sehr für eine interessensgeleitete und sehr reale Politik steht.
Ja, und das ist die Frage, was, wenn Kissinger Außenminister gewesen wäre zu diesem Zeitpunkt, also jetzt heute, wie er die Frage mit Blick auf die Sicherheitsinteressen der USA beantwortet hätte. Und wenn aus dieser Perspektive heraus eine Instabilität im Libanon für die USA, aus der Sicht der USA, gefährlicher gewesen wäre als die Ermordung Nasrallahs, dann hätte sich Kissinger ähnlich positioniert, weil er eigentlich alles, was er gemacht hat, immer streng genommen aus der Perspektive der Globalmacht USA betrachtet hat und deren Sicherheitsinteressen. Ich meine, Kissinger war ja auch derjenige, wenn wir jetzt mal zurückgehen, der die Israelis dazu aufgefordert hat, zum Beispiel im Yom Kippur-Krieg die dritte Armee nicht einzuschließen und um sie aushungern und verdursten zu lassen. Also, weil da war er besorgt, dass das eine Auswirkung auf die Stabilität Ägyptens haben würde. Und er war besorgt, weil zu dem damaligen Zeitpunkt die Sowjetunion sozusagen Vorbereitungen getroffen hat, möglicherweise aktiv in diesen Konflikt einzugreifen, um ihrem Verbündeten Ägypten zu helfen. Also da stand Kissinger nicht auf der Seite der Israelis, als die dabei waren, die dritte Armee einzukesseln.
Vielleicht, bevor wir zum eigentlichen Thema nochmal kommen und zu den grundsätzlichen Themen, wenn wir auf die Person Kissingers schauen, ist er Ihrer Ansicht nach wirklich der geniale Außenpolitiker, für den er gerade mit Blick auf die Geschichte gehalten wird? Oder gehören Sie zu der Fraktion derer, dass er einer der überschätztesten Außenpolitiker war?
Nein, er war sicherlich nicht einer der überschätztesten Außenpolitiker, aber er war auch nicht der geniale Außenpolitiker, als der er im Nachhinein stilisiert wird. Also er hat sicherlich seine großen Verdienste mit Blick auf das Verhältnis zur Sowjetunion. Also er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass der Kalte Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion zumindest in Europa in eine Phase der Détente, also der graduellen Entspannung gekommen ist. Das ist ein großer Verdienst. Wenn man seine Politik mit Blick auf den Vietnamkrieg anschaut, also die Bombardierung Kambodschas, mit Blick auf Lateinamerika, die Putsche dort, dann muss man sagen, hat er da auch viele Fehler begangen. Aus dem heutigen Sicht heraus hat er dort Kriegsverbrechen begangen, die unterschiedlich in ihrer Auswirkung mit Blick auf die Interessen der USA zu beurteilen sind heute. Also ein gemischtes Bild.
Das führt uns eigentlich auch schon zu der Frage, dann ist der Grundstein dafür gelegt worden, dass wir dort angekommen sind, wo wir heute sind, in einer Welt, die, Sie haben sie als Weltunordnung bezeichnet. Ich zeige mal eben kurz hier dieses Buch deswegen hoch, weil es witzigerweise, und da würde mich tatsächlich interessieren, ob das Absicht war, oder wahrscheinlich war es das, Henry Kissinger das Buch Weltordnung auf den Weg gebracht hat. Also insofern, wenn wir Ihr Buch dazu zugrunde legen, dann ist eine Ihrer Thesen, dass Sie sagen, die westliche Politik nach dem Ende des Kalten Krieges hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir die Instabilitäten haben, die wir jetzt vorfinden.
Ja, die Ausgangsthese ist ganz einfach resultiert aus der Tatsache, dass wir eigentlich 1991 eine beispiellose Konstellation hatten, nämlich aus dieser globalen Auseinandersetzung zwischen der Sowjetunion und den USA gehen die USA als Sieger hervor, weil die Sowjetunion nicht mehr existiert. Also normalerweise geht man als Sieger hervor, weil man einen großen Konflikt gewonnen hat und den Gegner niedergerungen hat. Ja, hat man auch im Vorfeld, aber letzten Endes, der Gegenspieler ist plötzlich weg, der löst sich selbst auf. Und dann hat man eigentlich eine gute Gestaltungsmacht. Ja? Denken Sie an die George Bush-Rede, also die Rede des älteren George Bush, nicht George W. Bush, vor den Vereinten Nationen. Ich glaube, 1991 war das. wo er diese Ordnung skizziert hat, die auf internationalen Institutionen und sozusagen der Wertschätzung des internationalen Rechts basiert. Also muss man sagen, wie ich finde, eine wirklich gute, historisch gesehen Ausgangsposition, um eine neue Weltordnung zu schaffen, die nicht in Mächtekonkurrenz abgleitet. Letzten Endes, was passiert ist aber, dass dann in den Vereinigten Staaten aufgrund dieser existierenden Übermacht, die die Vereinigten Staaten hatten, und zwar militärisch und ökonomisch und damals halt noch sozusagen auch mit Blick auf Softpower, auf die Ausstrahlung ihres politischen und gesellschaftlichen Systems auf den Rest der Welt, wie das dann langsam abgleitet in diese Vorstellung, man kann jetzt die Welt so gestalten, wie man sie selbst sehen will und haben will und gegebenenfalls mit militärischer Macht. Also diese ganzen Ordnungskriege oder Regime-Change-Kriege, die wir dann erlebt haben, tragen natürlich dazu bei, dass andere Staaten Gegenmacht zu den Vereinigten Staaten bilden wollen. Und dann ist der Aufstieg Chinas natürlich da sehr zentral. Und letzten Endes produzieren die Vereinigten Staaten ihre eigenen Gegner in einem sehr starken Maße. Und das trägt dazu bei, dass anstatt eine neue Stabilität, kooperative Politik, wir immer mehr in eine Phase der konfrontativen Politik zwischen den Vereinigten Staaten und den aufstrebenden Mächten abgleiten. Und in der befinden wir uns ja heute noch drin.
Sie haben das ja in dem Begriff liberaler Imperialismus zusammengefasst. Für mich zwei Fragen. Sie sprechen davon, und das habe ich auch im Mittleren Osten an ganz, ganz vielen Stellen und in vielen Gesprächen erlebt. Amerika produziert sich seine Gegner durch die Art und Weise und durch den Anspruch, mit dem es auftritt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf China schauen, ist das wirklich vor allen Dingen eine Gegenbewegung? Bei Russland würde ich das vielleicht in Teilen eher sehen, die gekränkte Großmacht. Aber ist es bei China nicht eher, dass wir jetzt mit Xi Jinping einen Premierminister haben, der wieder stramm eigentlich auf der kommunistischen Linie argumentiert und agiert und dem es gar nicht darum geht, eine Gegenmacht zu bilden, sondern eine eigene Unipolarität?
Ja, natürlich. Also die Endperspektive der Chinesen ist, dass sie die stärkste Macht im internationalen System werden. Die Zwischenlösung ist halt sozusagen erstmal auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten zu kommen. Und das ist halt die Gegenmachtbildung. Und das sehen Sie ja auch in der Organisation der BRICS. Ja, also sozusagen all die Staaten zu versammeln, die letzten Endes mit der existierenden, ich sag's jetzt mal, liberalen Weltordnung unzufrieden sind, die gerne anders haben würden. Jedes BRICS-Kommuniqué ist ja von dieser Floskel Multipolarität geprägt. Die Chinesen haben eine ganz dezidiert, das sehen Sie in der Propaganda, auch antiamerikanische Haltung. Am Ende des Tages reden die Chinesen über Multipolarität. Was sie aber wollen, ist eine Bipolarität zwischen sich und den USA. Und das ist natürlich eine Übergangslösung für das Endziel, in Anführungszeichen. Und das ist die chinesische Unipolarität. Ob es so weit kommen wird, steht in den Sternen. Aber das ist sozusagen der chinesische Weg.
Wenn wir noch mal kurz beim liberalen Imperialismus bleiben, dann ist ja eine Kritik, dass der Westen seit 1991 versucht hat, dem Rest der Welt mit militärischer Gewalt seine Weltsicht und seine soziale Gestaltung im Grunde aufzuoktroyieren. In Teilen kann ich das absolut nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wenn ich in der Region selber bin oder wenn wir jetzt auf solche Länder wie den Iran schauen, gibt es nicht da sehr, sehr viele Menschen auch, die sich eigentlich genau diese westlichen Werte wünschen und dass es eigentlich nur eine gewisse Machtelite oder vorwiegend eine Machtelite ist, die das verhindert? Gerade wenn wir auf die jüngeren Leute schauen.
Sie haben völlig recht. Aber der Punkt ist, wenn ich das, und das haben wir gesehen im Irak und das haben wir gesehen in Afghanistan, wenn ich versuche, diese Regime Changes, oder das haben wir auch in Libyen gesehen, wenn ich versuche, diese Regime Changes mit Waffengewalt herbeizuführen, dann produziere ich in aller Regel einen Rally Around the Flag Effekt. Weil selbst die liberalen Elemente in diesen Gesellschaften sehen es nicht gerne, wenn ihr Land überfallen wird. Ja? Und je länger ich in einem Land bin, das ist auch so eine historische Lehre. Je länger ich in einem Land bin, und da kann ich durchaus gute, noble Intentionen haben, desto mehr werde ich als Besatzer empfunden. Und niemand, auch die liberalen Elemente oder die demokratischen Elemente, mag es, wenn ein Land besetzt ist. Und das produziert Gegnerschaft.
Deswegen, natürlich haben sie im Iran sozusagen eine Machtelite, die an diesem theokratischen System festhalten will. Und sie haben ganz, ganz viele Menschen, die dieses theokratische System lieber gestern als heute zum Teufel jagen wollen. Aber wir haben ja gesehen, dass wenn sie anfangen, diese Regime mit Waffengewalt zu stürzen, dass das in aller Regel nicht mehr Stabilität nach sich zieht, sondern zunächst einmal wesentlich mehr Instabilität, weil halt nicht alle sozusagen ein demokratisches oder ein liberales System haben wollen, sondern es durchaus Menschen gibt, die noch radikalere Systeme haben wollen, dass solche Länder dann Anziehungskraft, also wenn wir im Mittleren und Nahen Osten bleiben, für dschihadistische Gruppen aller Couleur finden und solche Länder dann sehr schnell in Bürgerkriege abgleiten.
Aber ist es nicht vielleicht der naive Glaube auch gewesen, zu sagen, das, was wir damals mit Deutschland geschafft haben, also reingehen, demokratisieren und dann ein vollwertiges Mitglied der westlichen Gesellschaft zurücklassen oder dann erschaffen haben, dass man das in allen anderen Kulturkreisen gleichermaßen machen kann? Und in dem Zusammenhang, also man macht sich ja kein Bild davon, aber es ist ja offensichtlich reihenweise in Konflikte gegangen worden, ohne eine Exit-Strategie zu haben. Also in Afghanistan hat man ja auch geglaubt, das funktioniert schon von selber. Wenn die sehen, wie toll die Demokratie ist, dann werden die sich ihr mit Freude zuwenden. Und man steht manchmal so erschrocken davor, wenn man ahnt, dass eine so große Naivität hinter so eigentlich professionellem Vorgehen steht. Das ist doch irgendwie unfassbar, oder?
Also es gibt, ich weiß nicht, wer Ihnen gesagt hat, irgendein Politikwissenschaftler hat mal, ich glaube schon in den 60er oder 70er Jahren gesagt, wenn man genügend Macht hat, dann kann man auch dumm sein. Was wir sehen ist, dass in all diesen Fällen es keine Pläne gab, was nach der Phase der militärischen Intervention eigentlich passieren soll. Ja, es gab keine Exit-Strategie und es war der Glaube, dass man halt mit der militärischen Macht, aber auch mit der finanziellen Macht, die man hat, da den Regimewechsel schon gestalten könnte. Es war der Glaube, dass sozusagen große Teile der Bevölkerung, das war im Irak zumindest der Fall so, in Afghanistan teilweise auch, einen solchen Regime-Change emphatisch begrüßen und sich sofort daran machen werden, sozusagen demokratische oder demokratieähnliche Strukturen aufzubauen. Die Vorstellung Deutschland und Japan war beim Irakkrieg sehr maßgeblich. Ich komme jetzt aber auf das Buch eines Kollegen von mir, David Edelstein, zurück oder David Edelstein zurück, der sich dem Ganzen mal systematisch angenommen hat und der eigentlich nachweist, dass die Chancen bei solch einem Vorgehen dann zu stabilen Demokratien zu werden, immer dann am größten sind, wenn die Bevölkerung die Besatzungstruppen akzeptiert, weil von außen eine noch größere Gefahr droht. Und das ist letzten Endes die Erklärung für die Bundesrepublik Deutschland, das ist aber auch die Erklärung für Japan. Es gibt sehr schöne Untersuchungen. Die Amerikaner haben mit ihren Kräften, die sie nach Deutschland geschickt haben, damals nach dem Zweiten Weltkrieg, auch ein sozialwissenschaftliches Forschungsteam geschickt. Merit und Merit, ein Ehepaar, die Umfragen gemacht haben. Und da sehen wir, dass anfänglich die Wahrnehmung der Besatzungstruppen, der westlichen Besatzungstruppen in dem, was nachher die westliche Besatzungszone war, überhaupt nicht so positiv waren. Die wurden als Besatzungstruppen angesehen, nicht als Befreier. Und dass sich das langsam so 48 ändert, weil man sieht, dass es eine neue Bedrohung gibt, und zwar den Kommunismus aus dem Osten heraus. Und da verändert sich sozusagen die Einstellung der deutschen Bevölkerung zu diesen Besatzertruppen und wendet sich so langsam ins Positive. Also Edelstein argumentiert, die Voraussetzungen, wenn man von außen Regime Change herbeiführt, sind immer dann am besten, wenn sozusagen die lokale Bevölkerung sieht, dass die Truppen, die dort sind, eigentlich diejenigen sind, die sie beschützen, weil von außen eine noch größere Gefahr existiert. Und das existierte in vielen dieser Fällen nicht in der Neuzeit.
Wenn wir vielleicht noch mal eine andere mögliche Ursache benennen. Ich habe vor einigen Wochen mit jemandem gesprochen, der einer afghanischen Hilfsorganisation angehört hat. Und den Grund, den er benannt hat für das Scheitern der Mission, ist einer, den Sie in einem Ihrer Bücher auch nennen, nämlich das Problem der Doppelmoral. Der erzählte, in dem Moment, wo ihr die Wahl mit Karzai gefälscht habt, war eigentlich das Grundvertrauen letztendlich ganz weg. Ist das eines der wesentlichen Probleme?
Ja, das ist mit ein Problem. Ich würde sagen, in Afghanistan, ich bin ja auch Mitglied der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags zur Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes. Und wir haben uns jetzt 1,5 Jahre wirklich diesen Einsatz nochmal komplett angeschaut, vom ersten Tag an bis zum Abzug. Und da gab es eine Reihe von Problemen. Also es gab zum Beispiel die Probleme, dass wir geglaubt haben, sehr klassisch, wenn man sozusagen die Hauptstadt kontrolliert, dass man über die Hauptstadt das gesamte Land aufrollen kann, ja, was überhaupt nicht der Fall war, was sozusagen nicht der Struktur Afghanistans entspricht, auch historisch nicht, ne? Also Kabul war nie die Hauptstadt, die alles kontrolliert im ganzen Land. Wir haben bei der Frage, was macht man da eigentlich, viel zu wenig mit der lokalen Bevölkerung zusammengearbeitet. Also ich gebe ein Beispiel, das für mich auch neu war, aber sehr eindrücklich. Es gab wohl Umfragen der sogenannten Asia Foundation über die Frage, was für eine Art ja, Justizsystem oder was im Sinne von Recht das Wichtigste sei für die afghanische Bevölkerung. Und da hat vor allen Dingen die ländliche Bevölkerung auf Zivilrecht hingewiesen. Ja, Sicherheit mit Blick auf Zivilrecht. Was haben wir gemacht in Petersberg? Wir haben entschieden, sozusagen, dass die Italiener sich um das Justizsystem kümmern. Und was dann passiert ist, wir haben Strafrecht gemacht. Und Strafrecht zieht ein unglaubliches Maß an Korruption nach sich. So, weil da geht es darum, sozusagen, komme ich ins Gefängnis, wenn ich was tue oder nicht, etc. ppp. Sodass die ländliche Bevölkerung dieses Strafrecht nie als ihr Recht empfunden hat und das, was sie eigentlich wollte, Zivilrecht, auch erst gar nicht bekommen hat. Das trägt nicht dazu bei, Sympathien für diejenigen zu erwecken, die versuchen, dieses Land zu transformieren. Also es sind in Afghanistan ganz, ganz viele Fehler. Doppelmoral ist sicherlich einer. Und da kommt das Kissinger-Moment. Diese Anerkennung von Karzai bei der zweiten Präsidentschaftswahl ist natürlich ein Element, dass man gesagt hat, wir kennen den, wir wissen, wofür der steht, mit dem können wir zusammenarbeiten. Und bei Abdullah Abdullah wissen wir nicht so ganz, wofür der steht. Mit dem haben wir nicht so starke Erfahrungen. Also erkennen wir lieber Karzai an. Ja, das ist ein Kissinger-Element für Stabilität und Kontinuität. Und das ist natürlich ein Fehler in den Augen der Bevölkerung. Also wir, diejenigen, die immer so großen Wert auf freie, gleiche und geheime Wahlen und auf den friedlichen Machttransfer legen, beide Seiten haben betrogen, ne? Also ich sage nicht, Abdullah Abdullah ist jetzt ein Engel gewesen, aber letzten Endes entscheiden uns dann für einen der Wahlbetrüger.
Aber da gucken wir ja schon ziemlich ins Detail. Also wenn man mal die große Karte aufmacht, so ist es ja so, dass der Westen nur da eingeschritten ist. Er ist ja nicht überall da eingeschritten, wo seine Werte in Gefahr sind oder nicht umgesetzt wurden, sondern er ist ja nur da eingeschritten, wo er auch ein Interesse hat, ein veritables Interesse. Öl, Gas oder andere Vorkommen oder Sicherheitsinteressen. Aber er ist ja nicht durch die Welt gegangen und hat gesagt, mir ist es jetzt wichtig, bestimmte Werte reinzubringen. Und das ist ja auch schon mal ein Dilemma, dass man keine Glaubwürdigkeit insgesamt dadurch erzielt hat.
Ja, ich würde es anders formulieren. Ich würde es so formulieren, dass je wichtiger ein Staat ist, desto weniger haben sozusagen unsere Interessen an Werten und Einhaltung von Menschenrechten gegenüber diesem Staat eine Rolle gespielt. Je unwichtiger ein Staat ist, desto stärker sind diese Elemente in den Vordergrund gerückt worden. Ja, also sozusagen wir sind sehr, sehr zurückhaltend, wenn es um Saudi-Arabien geht. Weil das halt ein wichtiger strategischer Partner in der Region ist, weil es da natürlich um Öl geht. Aber ich sag mal, wenn dieser Staat nicht diese Ressourcen und diese Position in bestimmten Regionen hat, dann sind wir sehr laut, wenn es um die Anklage geht mit Blick auf Menschenrechte. Und das ist natürlich eine Doppelmoral, die kriegen wir auch nicht weg, das muss man ganz einfach sagen. Aber die wird von außen extrem negativ gesehen. Das Gleiche haben wir jetzt auch wieder, ne? Also gerade die Bundesregierung hat sich ja nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges sehr stark um einige der Staaten des Anführungszeichen globalen Südens bemüht, die sehr eng an die westliche Position und Sichtweise auf diesen Krieg zu bringen. Nicht ohne Erfolg, würde ich sagen, wenn man die beiden wichtigen Resolutionen der UN-Generalversammlung sieht, also Verurteilung des Aggressionskrieges und sozusagen die Bestätigung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine. Mit Blick auf unsere Position, also nicht nur die deutsche, sondern die europäische, bezüglich Israels,
werfen uns all diese Staaten jetzt eine Doppelmoral vor. Und ich stelle jetzt diese Position gar nicht mal in Abrede. Ich meine das jetzt nur sehr neutral. Aber von außen sagen diese Staaten, ihr macht genau das Gleiche, was ihr immer gemacht habt. Ja, Russland wird verurteilt, Israel wird freie Hand gegeben. Das ist Doppelmoral. Das heißt, wir verlieren diese Staaten gerade alle wieder in den Bemühungen, sie enger an die liberalen Strukturen des Westens zu binden.
Aber die Konsequenz wäre zu sagen, wir lassen den Aspekt der Menschenrechte, wir lassen den Aspekt der Werte, die wir vertreten, in der Außenpolitik komplett außen vor. Wäre das dann die These?
Nee, das wäre, glaube ich, nicht die These, weil wir uns das als Demokratien gar nicht leisten können. Weil letzten Endes, wenn wir die Werte, für die wir stehen, nicht auch nach außen vertreten, erodieren wir irgendwann mal unsere eigene Wertebasis. Die Frage, glaube ich, die sich stellt, ist A, wie vertritt man diese Werte? Macht man das, ich sage mal sehr klassisch, Willy Brandt zum Beispiel? Es gab kein Gespräch mit der Sowjetunion, wo nicht die Frage sozusagen von politischen Gefangenen gestellt worden ist, aber das ist nie öffentlich kommuniziert worden. Ja, macht man das so? Oder aber, und ich glaube, beide Wege sind gangbar, kommuniziert man sehr deutlich, dass es manchmal strategische Dilemmata gibt. Und ich glaube, Bevölkerungen können sowas verstehen. Und da ist mein Beispiel, das ich immer nehme, ist, wir sind weg vom russischen Gas und Habeck fährt nach Katar. Das ist jetzt nun nicht ein Staat, wo man sagt, lupenreine Demokratie, da läuft alles Knorke und deswegen können wir mit denen Gasdeal machen. Aber was macht Habeck? Er kommuniziert sehr öffentlich, dass er weiß, dass das ein Problem ist. Das ist, glaube ich, bei der deutschen Bevölkerung relativ gut angekommen. Also ich glaube, es kommt auf die Art und Weise an, wie man das macht. Und da halte ich sozusagen Gespräche hinter verschlossener Tür oftmals für sinnvoller und für erfolgreicher als lautes Anklagen. Und das Zweite ist, man muss offener kommunizieren, wo man strategische Dilemmata hat. Wenn man immer nur so tut, als ob das alles Sinn macht und aus einem Guss ist, dann wird man natürlich immer dieser Doppelmoral angeklagt werden. Wenn man aber sehr reflektiert darüber redet, dass man weiß, dass das ein Problem ist, dass man aber in einer Situation ist, in der es wenig Alternativen gibt oder gar keine, dann ist das zumindest ein Werben für Verständnis.
Also Ihr Ziel ist eher zu sagen, wir machen eine ehrliche und transparente Außenpolitik, die auch die Konfliktfelder benennt, anstatt einen moralischen Anspruch aufrechtzuerhalten, den man nicht halten kann. Dann würde ich aber gerne diesen Satz verstehen, den Sie, ich glaube, das war in Weltunordnung geschrieben haben. Weder Bündnissolidarität noch eine wie auch immer empfundene Verantwortung für die Aufrechterhaltung globaler Stabilität sind unter den hier skizzierten Bedingungen geeignet, primäre Ziele deutscher Außenpolitik zu sein.
Ja, ich glaube, primäre Ziele deutscher Außenpolitik müssen immer mit deutschen Interessen argumentiert werden. Wir sind in der Vergangenheit, also Vergangenheit heißt die letzten 35 Jahre, sind wir mit der Problematik konfrontiert worden, dass wir in Einsätze zum Beispiel reingegangen sind und das Hauptmotiv war eigentlich Bündnissolidarität und das Hauptmotiv waren abstrakte Prinzipien. Damit kriege ich aber die Bevölkerung nicht hinter mir, wenn es in diesen Einsätzen zum Beispiel Gefallene gibt. Ja, weil kein Mensch ist bereit, das Leben deutscher Soldaten und Soldatinnen zu opfern für heerende Prinzipien oder halt für die Solidarität mit den Vereinigten Staaten oder Frankreich. Nehmen wir mal die Sahelzone, ja. Sondern ich glaube, die Leute sind eher dazu bereit, wenn man ihnen erklärt, warum es im deutschen Interesse ist. Da kann ja auch noch eine Solidarität mitspielen, ja. Aber wenn ich nicht sage, warum das auch in unserem eigenen Interesse ist, dann verliere ich die Bevölkerung. Und ich brauche die Bevölkerung, weil ich Zustimmung zu diesen Einsätzen brauche. Und zwar genau in den Zeiten, wo diese Einsätze kritisch werden.
Jetzt hake ich da mal auf Basis der eigenen Erfahrung nach. Wenn ich, und Sie sprechen ja auch in vielen Ihrer Bücher oder in Interviews von einer realistischen Politik und Realpolitik, für die Sie eintreten. Der Einsatz für die Jesidinnen und Jesiden, als der Genozid an denen passiert ist, war jetzt nicht im vorwiegend deutschen Interesse.
Das ist richtig. Ich würde bei Genozid immer eine Ausnahme machen. Ja, also Genozid ist für mich eine Ausnahme, wo man, ohne dass die eigenen Interessen massiv berührt werden, also im Sinne von territorialer Sicherheit, Auswirkungen auf deutsche Volkswirtschaft und weiß der Teufel, was solche Interessen irgendwo in der Welt. Aber ich glaube, Genozid ist eigentlich der einzige Punkt, wo ich immer sagen würde,
das ist etwas, was es immer zu verhindern gilt. Ja, und da ist sozusagen entweder der direkte Einsatz oder der indirekte Einsatz, indirekt im Sinne von, man rüstet Verbündete auf, die dann dagegen vorgehen oder sowas, ist gerechtfertigt. Das ist aber für mich, glaube ich, die einzige Ausnahme, die ich sehen würde.
Versuch's nochmal mit einer weiteren Ausnahme. Und zwar sagen Sie an einer anderen Stelle auch, man müsste, was man erstmal, glaube ich, so unterschreiben kann, auch mit Diktatoren verhandeln, die man nicht mag. Und nennen als Beispiel Assad. Ja. Ich habe jetzt selber bei meinen humanitären Einsätzen in Syrien erlebt, was der Krieg und die Bombardierung dort angerichtet haben. Gibt es irgendwo eine Grenze, wo man sagen muss, nee, man darf eben doch nicht mit demjenigen verhandeln und man muss proaktiv versuchen, so jemanden zu stürzen. Also ich kann nachvollziehen, im Grunde genommen hat das in Libyen, in Syrien größeres Chaos verursacht, als das, was vorher da war. Aber gibt es Situationen, in denen es doch richtig ist, A, nicht mit einem Diktator zu kooperieren und B, vielleicht auch proaktiv gegen ihn vorzugehen?
Ja, und das ist sehr eng mit dem Genozid verbunden. Und als ich das Buch geschrieben habe, 2016, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, war das vor der großen Bombardierungswelle, die da in Syrien passiert ist. Ja? Ich würde mit bestimmten Menschen, die Genozid gegen ihre eigene Bevölkerung, gegen bestimmte Volksgruppen in ihrer eigenen Bevölkerung vorgehen, würde ich eher auf die Karte, wir müssen diese Person loswerden, setzen, als wir müssen mit ihr verhandeln. Ja? Aber es gibt halt viele Diktatoren da draußen auf dieser Welt, bei denen ist es so, die wollen die wollen Territorium haben, die führen Kriege aus unterschiedlichsten Gründen. Und da ist es letztens so, wenn man die als Verhandlungspartner ausschließt, dann wird man natürlich nicht darum hinkommen. Und da besteht dann die Gefahr, dass man so eine Art Weltpolizei, liberalen Imperialismus erfüllen muss, der dann sagt, da müssen wir überall dort mit eigenen Kräften reingehen, um diesen Krieg zu stoppen, um diesen Krieg sozusagen zu beenden. Und das ist etwas, was wir nicht leisten können. Das ist etwas sozusagen, was uns mehr Nachteile nach sich zieht, als dass es uns Vorteile bringt.
Wenn wir jetzt mal zu einem Spezialthema kommen. Ich reise regelmäßig mit einem Arzt aus Hessen in den Irak und auch an die irakisch-syrische Grenze. Der Mann ist bekennender Atheist und Anarchist. Darum nennen wir uns auch immer Don Camillo und Pepone, wenn wir da sind. Und der sagt immer, Jochen, der einzige Weg, auf dem Religion zu Frieden beitragen kann, ist die, dass sie sich abschafft. Wie erleben Sie aus Ihrer Erfahrung heraus die Rolle in Konflikten, wo als Konflikttreiber und wo möglicherweise eben auch als Möglichkeit, Versöhnungsprozesse herbeizuführen? Trauen Sie das Religion überhaupt zu?
Das ist witzig, dass Sie das sagen über Ihren Kollegen, weil so einen ähnlichen Satz habe ich vor 2 Tagen von einem Bekannten von mir fast exakt so gehört. Und der ist kein Arzt, also kann es nicht der gleiche gewesen sein. So. Die Forschung ist relativ klar. Religion ist nie der Auslöser von Konflikten in der Neuzeit. Wir reden jetzt nicht sozusagen über die Religionskriege, die wir alle irgendwann mal vor Hunderten von Jahren hatten. Religiöse Spannungen können Konflikte befüttern. Und sozusagen, wenn es sich um ethnische Konflikte handelt, dort, wo die Ethnien sich selbst über Religionszugehörigkeit definieren, dann erleben wir immer wieder eine Härtung der ethnischen Identität, die letzten Endes Konfliktlösung danach unheimlich schwierig macht. Also trägt Religion dazu bei, Konflikte zu verschärfen. Aber sie ist nicht ursächlich dafür. Jetzt hat Religion das gleiche Gesicht wie Grenzen. Grenzen verschärfen Konflikte. Sie können aber auch dazu beitragen, sie zu regulieren. Und das gilt genauso für Religion. Ja? Sie brauchen in Ländern, in denen halt Glauben ausgeprägt ist, sehr stark ausgeprägt ist, brauchen sie letzten Endes die Glaubensgemeinschaften, um Frieden zu stiften. Sie kommen nicht drum herum. Ja, deswegen hat Religion hier ein janusköpfiges Gesicht. Es wird konfliktverschärfend. Es kann aber auch dazu beitragen, sozusagen am Ende des Tages Konflikte zu regulieren und einer Lösung herbeizuführen. Und deshalb würde ich Ihrem Kollegen nicht recht geben mit dem Abschaffen der Religion. Diese Frage des Glaubens ist, glaube ich, eine, die Menschen sehr stark bewegt, dieses Transzendente. Und wenn wir jetzt sämtliche Religionen abschaffen würden, würden sie sich Ersatzreligionen suchen. Erich Vögelin hat ja mal gesagt, so totalitäre Ideologien sind Ersatzreligionen. Also dann glaubt man, dann ist man kein Katholik, Evangelium, Muslim oder Jude mehr, aber dann glaubt man halt an den Kommunismus oder an den Faschismus. Also von daher, glaube ich, würde das nicht viel bringen. Aber ich sehe die Janusköpfigkeit der Religion. Ja, aber ich würde immer davor warnen, zu glauben, und das ist empirisch halt nicht haltbar, da gibt es genügend Forschung dazu, dass in einzelnen Fällen mag das so sein, aber in ihrer Gesamtheit ist Religion in der Regel kein Konfliktgrund. Kann aber zur Verschärfung von Konflikten beitragen.
Jetzt wollen wir beide, ne?
Ja, genau, aber du darfst, ich lasse dir den Vortritt und
dann ist ja dein Thema.
Okay, alles klar.
Ja, mein Problem, ich begebe mich hier auf total dünnes Eis als Politikwissenschaftler bei zwei Theologen.
Nein, hier ist nur einer, der Ahnung hat, das bin ich.
Also, okay. Ich bin Politikwissenschaftler und auch sonst von schlichtem Gemüt.
Okay. Also ich glaube in der Tat, dass auch die Frage der Religion als Konflikttreiber oder auch von ihrem Gewicht her von Seiten des liberalen Westens eher unterschätzt wird. Ich glaube, dass auch deshalb solche Leute wie Saddam Hussein oder andere irgendwann die religiöse Karte gespielt haben, ohne wirklich selber davon wirklich in der Tiefe überzeugt gewesen zu sein.
Assad weil übrigens eben, auch.
Weil eben so eine religiöse Tiefenschicht einen ganz anderen Brandbeschleuniger darstellt als manche politische Ideologie, gerade in den Regionen. Und ich glaube, das kann man auch nur spüren, wenn man wirklich vor Ort ist, dass Religion und religiöse Gefühle und religiöse Wahrheiten da wirklich eine ganz andere Präsenz haben, als das bei uns im westlichen Europa der Fall ist und damit auch eine ganz andere Macht haben. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der von Seiten der Außenpolitik teilweise überschätzt wird. Es ist aber auch die Geschichte von religiösen Führern, die sich instrumentalisieren lassen. Ich mag es also zum Beispiel nicht, wenn dann die religiösen Verantwortlichen sagen oder Führer sagen, ja, aber das hat ja mit unserer Religion gar nichts zu tun. Doch, das hat es.
Aber ergänzend dazu ist jetzt ja der Punkt, wir denken jetzt gerade Religion und Konflikte im staatlichen Kontext. Es gibt aber auch diese ganzen Kriege, nennt man sie zwar nicht, aber es ist ja die Gewalt, die durch Religion entsteht und sich über den staatlichen Kontext hinaus Bahn bricht, das wir mit dem Islamischen Staat erlebt haben. Das ist ja kein klassischer staatlicher Konflikt gewesen, sondern das ist ja eine, man hat sich dieses Hilfskonstrukt bedient, wir nennen uns jetzt auch Staat, damit wir das brauchen, eine gewisse Verfasstheit haben, aber eigentlich ist das ja eine Gewaltwelle, die völlig unkontrolliert über die Welt schwappt und da spielt Religion, glaube ich, als Auslöser schon nochmal eine andere Rolle.
Ja, und ich glaube, es ist schon erschreckend zu sehen, in wie vielen Konflikten, die wir aktuell haben, Religion eine Rolle spielt. Das ist sind viele Konflikte im Mittleren Osten, das aber auch in der Ukraine. Also die ganze Ideologie von der Ruski Mir hat nicht unwesentliche theologische Anteile, aber auch jetzt der Konflikt, da ist es ja nicht nur so, dass auf der Seite der Palästinenser zum Beispiel Religion eine wichtige Rolle spielt und auch einen ideologischen Input gibt, sondern auf der anderen Seite ja auch, oder sehe ich das falsch?
Nein, aber letzten Endes bestätigen Sie ja nur das, was ich sage. Also Religion und Glaube oder religiöse Gemeinschaften, religiöse Gefühle können konfliktverschärfend sein. Ja. Und ich habe gerade eben ethnische Konflikte angesprochen. Da verlassen wir die sozusagen zwischenstaatliche Ebene. Ja. Und wenn Sie den IS nehmen, natürlich hat der eine religiöse Ideologie. Ja, aber letzten Endes hat er sich verhalten wie ein klassischer Akteur ohne religiöse Motive, nämlich er hat erstmal versucht, Staatlichkeit zu bekommen, er hat erstmal versucht, Territorium zu erobern, um dort seinen religiösen Staat dann aufzubauen. Ja, Also von daher, und es war ja eine Melange der IS zwischen Dschihadisten und alten Baathisten, also vor allen Dingen sozusagen dem Militär, von dem man jetzt nicht so sehr sagen kann, dass es, glaube ich, in der Tiefe religiös ist wie die religiösen Elemente des IS, sondern das war eine Zweckallianz, um Territorium zu erobern, um staatliche Macht sozusagen aufzubauen. Also ich habe nie gesagt, Religion spielt keine Rolle. Aber Religion ist bei vielen Konflikten nicht der Treiber, aber kann konfliktverschärfend wirken. Ja. So, und ich glaube, das sehen wir im Mittleren und Nahen Osten. Sie haben jetzt gerade sozusagen die Ukraine angesprochen. Da sehen wir das mit der Auseinandersetzung auch über die Frage der russisch-orthodoxen Kirche und der ukrainisch-orthodoxen Kirche. Das wirkt alles konfliktverschärfend, ja. Und jetzt wird aber andersrum ein Schuh. Wenn Sie bei diesen Konflikten irgendwann mal eine politische Lösung erreichen, ja, und die Sie stabilisieren wollen, brauchen Sie die Religionsgemeinschaften. Wenn der Glaube so tief ist bei vielen Menschen und die Religionsgemeinschaften so etwas nicht mittragen, werden sie nie Stabilität erleben. Dann werden sie nur erleben, wenn die Religionsgemeinschaften sozusagen in die gleiche Richtung ziehen, wie diejenigen, die dort eine gewisse Stabilität konstruieren wollen. Ja, das ist das Janusköpfige. Also.
Und da haben wir in der Region, wenn wir uns zum Beispiel den Mittleren Osten anschauen, ein echtes Problem. Meine Erfahrung ist, ich habe noch nirgendwo so ein Ausmaß an Spaltung erlebt, und zwar nicht nur zwischen den Religionen, sondern auch innerhalb der Religion. Die Isiden sind untereinander verfeindet, die Christen sind teilweise untereinander verfeindet, die Muslime sind untereinander verfeindet. Aufgrund dieser jahrzehntelangen Geschichte der politischen Instrumentalisierung ist ein solches Ausmaß an Spaltung da, dass genau diese Funktion eine ist, die man sich über mühsam und vielleicht sogar erst über Generationen wird erarbeiten können.
Genau, und wenn das der Fall ist, dann kriegen Sie sozusagen bei möglichen Lösungen oder Regulierungen solcher Konflikte, dann kriegen Sie immer nur Dinge raus, die so fragil sind, dass sie letzten Endes jederzeit wieder explodieren können. Ja, und uns geht es ja letzten Endes um nachhaltige Stabilität und nicht um kurzfristige Stabilität.
Das ist sicherlich auch was Religious Peacebuilding eher kann, mittelfristige Umstimmung als kurzfristig in Konflikten aktiv zu sein.
Aber ich würde gerne auch noch mal schauen, inwiefern wir all das, was wir besprochen haben, auch noch mal in praktische Umsetzung bringen können. Also wenn wir das jetzt mal anwenden, zum Beispiel auf den Punkt des russischen Überfalls auf die Ukraine, dann ist man natürlich jetzt an so einem Punkt angekommen, wo man immer wieder merkt, es werden schon auch nochmal Möglichkeiten gesucht, den Krieg über die reine Verteidigung, die militärische Verteidigung hinaus zu beenden. Da werden ja immer wieder so Versuchsballons auch von der deutschen Regierung gestartet, die dann Friedensverhandlungen ins Spiel bringen, um sie wieder einzukassieren oder wie auch immer. Aber gibt es aus Ihrer Sicht eine Möglichkeit, diesen Krieg so zu befrieden, dass im Prinzip der Status quo ante, und zwar quo ante 2014, also die Freigabe der ukrainischen Gebiete erfolgen kann, bei gleichzeitigem gesichtswahrenden Szenario für Putin? Denn am Ende des Tages gilt, glaube ich, für Putin dasselbe wie für Nasrallah. Ein Russland ohne Putin wird in der jetzigen Situation enormst destabilisiert sein, weil es viele Interessensgruppen gibt, die nach der Macht greifen und all das, was kommen wird, vermutlich für uns mindestens genauso gefährlich sein wird wie die Situation, die wir jetzt haben.
Also so wie Sie es gerade formuliert haben als Frage, also Status quo ante für die Ukraine und gleichzeitig gesichtswahrende Lösung für Putin, gibt es das nicht. Punkt. Das gibt es nicht. Dazu sind beide Seiten viel zu stark auf Maximalforderungen aus. Ja, Putin will die eroberten Gebiete dauerhaft behalten und die Ukraine will letzten Endes ihre Ukraine in den Grenzen von 1991 wiederhaben. Und da haben sie keine Situation, in der sozusagen die Ukraine das erreichen kann, ohne dass Putin als Verlierer dieses Konfliktes dasteht. Das ist ausgeschlossen. Dieser Konflikt wird bestimmt durch eine imperiale Logik auf Seiten Russlands. Und diese imperiale Logik, wenn die sich nicht durchsetzen kann, hat sie verloren. Das muss man ganz einfach so sagen. Und dann möglicherweise mit den Effekten, die Sie beschreiben. Also es ist ja interessant, wenn man sich die Geschichte Russlands anguckt, dass die Revolutionen, die die Russen erlebt haben, immer nur nach verlorenen Kriegen gekommen sind. Also der verlorene russisch-japanische Krieg war im Prinzip das Präludium für das, was 1917 passiert ist. Und Russland ist dann immer kleiner geworden. Das ist auch interessant. Sozusagen dann war die zweite Niederlage, war halt das Ende des Ost-West-Konflikts. Was ist da passiert? Damit Gorbatschow ist im Prinzip gestürzt worden. Jelzin ist an die Macht gekommen. Sowjetunion hat sich aufgelöst, also wieder kleiner geworden. Ja, also sie haben das immer nur im Zuge von verlorenen Kriegen, haben sie Revolutionen in Russland. Und zwar immer von oben. Das ist ein Elitenaustausch, der dann passiert. Und ja, das würde möglicherweise passieren, oder ich gehe davon aus, dass das passiert. Ich gehe auch davon aus, dass es zu mehr Instabilitäten führen würde. Aber so wie Sie skizzieren, gibt es gegenwärtig keine Lösung, die diese beiden Sachen zusammenbringen kann. Punkt.
Es gibt ein Buch des Kollegen von Fritsch, der eine These vertritt. Da würde mich Ihre Meinung zu interessieren. Und zwar sagt er, es muss uns gelingen, dass wir Russland etwas geben, was er als Sieg für sich verkaufen kann. Gut, so viel erstmal in der Theorie, da stimmen wir wahrscheinlich alle zu. Und er sagt, es wäre die Offenheit, also ein Wiederaufleben des Open Skies Abkommens, also der Möglichkeit zu sagen, liebe Russen, wir haben verstanden, ihr habt ein Problem damit, dass sich die NATO so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Und wir geben euch maximale Transparenz, damit ihr diese Sorge, die ihr habt, nicht mehr haben müsst. Und dann kann Putin sagen, okay, das war eigentlich das, was ich wirklich wollte mit dem Krieg, deswegen ziehe ich mich jetzt zurück. So seine These. Wie würden Sie dazu stehen?
Ist die These aus dem Buch von Fritsch? Ja, und dieses Buch ist zu Anfang des Krieges geschrieben worden. Ich glaube, da hat sich einiges mittlerweile verändert. Ich hätte dieser These zugestimmt, sicherlich 1,5 Jahre in diesem Kriegsverlauf. Ich sehe das momentan nicht mehr. Ich sehe das momentan nicht mehr. Putin hat sich so mit der Territorialität in diesem Kriege verbunden, dass jetzt die Frage. Wir machen neue Rüstungskontrollgespräche, also zum Beispiel Open Skies und sowas, dass er das zu Hause nicht mehr als Sieg verkaufen könnte. Was er möglicherweise, bin jetzt ganz vorsichtig, weil ich sozusagen kein Russland-Experte bin, sondern nur aus sozusagen meiner Erfahrung mit Verhandlungsprozessen rede, was er möglicherweise als Sieg verkaufen könnte, ganz, ganz vorsichtig gesprochen, ist, wenn man im Zuge von irgendwelchen Friedensverhandlungen dem Donbass ein weitgehendes Autonomiestatut gibt. Ja, der Krim irgendwie ein weitgehendes Autonomiestatut gibt. Also wo Putin dann zu Hause verkaufen könnte, es ging mir um den Schutz der Russen in dieser Region und der ist jetzt erreicht worden. Ja, deswegen kann ich auch die Truppen daraus ziehen. Ja, weil der Donbass ein Autonomiestatut bekommen hat. Und ich meine, es gibt ja weltweit viele Autonomiestatuten. Als gebürtiger Italiener nenne ich jetzt ganz einfach mal wie Südtirol. Ja, die dürfen die Steuern da behalten. Die müssen nur einen Teil nach Kiew abführen. Das wird zweisprachig sein. Ukrainisch und Russisch in den Schulen und so weiter und so fort. Die lokale Bürokratie muss quotiert sein mit russischsprachigen Menschen und so weiter und so fort. Das ist das Einzige, was ich mir gegenwärtig vorstellen kann, was Putin zu Hause als Sieg verkaufen könnte, und gleichzeitig die Truppen aus der Ukraine zurückziehen würde. Aber ich halte das auch für momentan sehr unwahrscheinlich, weil er halt militärisch gesehen das Gefühl hat, und realiter ist es ja im Donbass auch so, dass er auf dem Vormarsch ist und je länger er kämpft, desto mehr Territorium wird er am Ende des Tages haben.
Vielleicht dazu noch mal eine kurze Detailnachfrage und dann, um das Ganze vielleicht zusammen zu binden, noch mal eine Frage zu Weltordnung und Weltunordnung. Zu diesem Konflikt die Detailnachfrage. Wir haben ja mit diesem Podcast auch so ein bisschen den Wunsch oder den Anspruch, sozusagen dritte Alternativen auch zu finden. Also zu sagen, wo kann man vielleicht Türen auch für den Frieden offen halten oder offen machen? Ist in diesem Zusammenhang richtig, dass wir zum Beispiel den zivilgesellschaftlichen Dialog zu Russland fast komplett abgebrochen haben oder so komplett abgebrochen haben. Wenn man sich an die Zeit des Kalten Krieges erinnert, auch da gab es die gegenseitigen Besuche. Da wusste man, wenn man aus dem Westen kam, man kriegt eine bestimmte Form von Propaganda vorgesetzt und trotzdem ist der Kontakt irgendwie da geblieben auf verschiedenen Ebenen. Ist diese Abschottungspolitik, wie wir sie im Augenblick beschreiben, richtig, bevor ich dann zur Frage mit der Weltordnung komme?
Also sie ist momentan richtig. Ich sage nicht, dass sie für die Zukunft richtig ist. Die Frage, die ich nicht beantworten kann, aber wo ich relativ skeptisch bin, wenn ich die Kollegen und Kolleginnen lese, die sich mit Russland auskennen, gibt es in Russland überhaupt noch eine Zivilgesellschaft? Oder ist die Gesellschaft nicht mittlerweile so vom Staat durchdrungen, und zwar auf eine durchaus faschistoide Art und Weise, dass wir dort nur mit gebrainwashten Menschen sprechen können? Ja, gibt es diese zivilgesellschaftlichen Elemente noch? Das wäre die Frage.
War das in
Und
der
die
Zeit des Kalten Krieges anders?
ich glaube, in der Zeit des Kalten Krieges war es anders, weil selbst der sowjetische Staat ja gewisse Freiräume zuließ. Und ich weiß nicht, ob der putinistische Staat diese Freiräume zulässt. Und es ist ja was anderes. Ich sage jetzt mal, wenn ich mit Kollegen und Kolleginnen der Akademie der Wissenschaften spreche, da weiß ich, was ich bekomme. Ja? Als wenn es Initiativen gibt, ich sag mal so, die eher Peoples to People sind. Ja, wo, keine Ahnung, Städte und Gemeinden sich austauschen. Und da, glaube ich, war mehr Offenheit und mehr Freiheit da, als möglicherweise heute ist. Aber wie gesagt, ich kann die Frage nicht beantworten. Ich kann nur sagen, momentan finde ich es richtig, aber auf Dauer wird sich das nicht aufrechterhalten lassen. Wir brauchen natürlich immer irgendwelche, ja, politikwissenschaftlich würde man sagen, Track-2-Initiativen, wo nicht die Offiziellen an einem Tisch sitzen, sondern die Nicht-Offiziellen und zumindest den Kontakt halten, auch wenn man weiß, dass es inhaltlich wenig bringt. Aber es ist sozusagen etwas, das ist so eine Wette auf die Zukunft, dass wenn in Zukunft sich was mal was verändert, man dann diese Kontakte hat, die man nutzen kann, um irgendwas zu tun.
Vielleicht noch mal so die Frage, meinerseits die abschließende Frage zur Weltordnung und zur Weltunordnung. Und da mag jetzt vielleicht auch der Verdacht des naiven Theologen aufkommen. Sie beschreiben ja in Ihren Büchern oder auch in den Podcasts sehr gut, wie die Welt in eine Unordnung geraten ist, dass die westliche Hemisphäre und westliche Politik daran gerütteten Anteil hatte, mit dem, was Sie als liberalen Imperialismus beschreiben, mit dem, was Sie als Doppelmoral beschreiben. Ich würde noch mal drauflegen, die Realpolitik à la Kissinger hat auch viel Flurschaden angerichtet. Wenn wir jetzt auf der Suche nach einer neuen Weltordnung sind, gibt es die Möglichkeit, so diese Weltordnung aus Ihrer Sicht neu auszuhandeln, also als einen wirklich ganz grundsätzlichen Dialog zwischen den verschiedenen Mächten? Oder ist das ja ne, die Illusion und die vage Hoffnung des Theologen, die aber an der Realität scheitern
Der immer
wird?
noch ans Gute glaubt, meinst du?
Also der zweite Teil Ihrer Frage offenbart den naiven Theologen. Der erste Teil ist insofern richtig, als dass natürlich eine neue Weltordnung ausgehandelt werden wird, wenn erstmal, das wäre jetzt aus meiner Sicht das Wichtige, wenn sich eine möglicherweise neue Mächtebalance einstellt. Dann werden diese Mächte, die diese Balance bilden auf der globalen Ebene, implizit und explizit eine neue Weltordnung, neue Normen, neue Regeln, möglicherweise überarbeitete oder gar neue Institutionen untereinander aushandeln. Ob das alles gut ist und uns gefällt, das ist eine ganz andere Frage. Ja, aber wir sehen halt, also wir befinden uns ja in einer Phase sozusagen des möglichen Machtübergangs. Ja, von den Amerikanern zu den Chinesen. Und da wird es eine Phase des ungefähren Gleichgewichts geben. Und immer wenn diese Phase des Gleichgewichts da war, haben sich auch gemeinsame Interessen zwischen den Staaten, die dieses Gleichgewicht gehalten haben, entwickelt. Also sagen Sie mal, die USA und Sowjetunion haben sich überall auf der Welt als Kontrahenten gegenübergestanden. Und trotzdem hatten sie ein gemeinsames Interesse und haben deswegen solche Sachen wie Peacekeeping entwickelt. Sie haben ein Nichtverbreitungsregime gegründet und letzten Endes auch am Leben gehalten, das dafür sorgen sollte, dass nicht allzu viele Staaten Nuklearwaffen bekommen und so weiter und so fort. Das wird es auch zwischen Amerikanern und Chinesen geben. Die Frage, die normative Frage, ob das dann schön und gut und besser ist, das steht auf einem anderen Blatt. Das wissen wir nicht und das würde ich auch jetzt erstmal so nicht glauben.
Ja, das an den naiven Theologen. Ich habe es doch immer gesagt. Auch meine Abschlussfrage, ich würde mit Ihnen gerne einmal kurz in die Zukunft schauen. Nächstes Jahr, Bundestagswahl, komplizierte Regierungsbildung, Friedrich Merz wird Kanzler und muss ein Expertenkabinett bilden. Bei Ihnen klingelt das Telefon, pflichtbewusst wie Sie sind, sagen Sie zu, Außenminister zu werden. Wie sieht Ihr 100-Tage-Programm aus?
Oh Gott, wie sieht mein 100-Tage-Programm aus? Mein 100-Tage-Programm, glaube ich, würde zwei Sachen beinhalten. Zum einen sehr viel Energie und Arbeit darauf zu stecken, dass diese Europäische Union zu einer handlungsfähigeren, außen- und sicherheitspolitisch handlungsfähigeren Union wird, als sie es gegenwärtig ist. Und zwar viel stärker vermittelt über, was die Verträge ja ergeben, über strukturierte, fokussierte, strukturierte Kooperation einiger Staaten und nicht aller Staaten. Na, ich glaube, wir sind gerade dabei, die Europäische Union als einen politischen Akteur, der ohnehin nie stark war als politischer Akteur, sozusagen noch viel, viel schwächer werden zu lassen. Und das können wir uns nicht leisten angesichts dessen, was auf uns zukommt. Der zweite Punkt wäre, die transatlantischen Beziehungen insofern auf eine neue Grundlage zu stellen, als dass man, und das hängt jetzt mit der Europäischen Union sehr eng zusammen, als dass man glaubwürdige Schritte unternimmt, um den Amerikanern zu signalisieren, wir haben verstanden, dass wir hier für unsere Sicherheit mehr Verantwortung übernehmen müssen. Also wir werden nicht mehr der Trittbrettfahrer der Vergangenheit sein, wohl wissend, dass wir mit denen auch Konflikte haben werden, vor allen Dingen im außenwirtschaftlichen Bereich, aber sehr stark signalisieren, wir tun hier in Europa vieles, um euch zu entlasten, weil wir wissen, dass ihr nicht mehr dauerhaft diese Rolle spielen werdet, wie ihr sie in der Vergangenheit gespielt habt. Und wir sind bereit, diese Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, das sind die zwei wichtigsten Punkte, die man in den ersten 100 Tagen angehen müsste. Der Rest kann später folgen. Und dann kommen natürlich immer noch diese Kriegen und Krisen, auf die man reagieren muss. Aber wenn man das sozusagen strategisch anlegt, sind das, glaube ich, die zwei wichtigsten Punkte.
Dann drücken wir mal die Daumen für die Bundestagswahl nächstes Jahr. Ja, wir sind am Ende angekommen. Wir haben beide angekündigt, dass das die letzten Fragen sein würden und wir stehen diesbezüglich auch zu unserem Wort. Ich freue mich, dass Sie heute unser Gast gewesen sind bei der ersten Ausgabe unseres Podcasts Friedensreiter. Ich freue mich und möchte mich bedanken bei allen, die zugeschaut haben und ja, ansonsten magst du das Schlusswort sprechen?
Ja, und wirklich danke dafür, dass Sie sich bereit erklärt haben, sozusagen uns beiden Anfängern bei der Premiere zur Seite zu stehen. Und was Sie gesagt haben, das wollen wir wirklich mit Friedensreiter verwirklichen, nämlich nochmal einen neuen Aspekt auch in die internationale Politik zu bringen, hoffentlich mit vielen interessanten Gästen, die in den folgenden Podcast-Folgen dann auch mit uns über das Thema diskutieren, wie kann in dieser sehr krisenbeladenen Zeit doch das Tor zum Frieden offen bleiben. Und diese Nachrichten wollen wir hier hin und her tragen in den Diskussionen. Danke.
Ich möchte mich bedanken für die Einladung. Es hat mir eine große Freude gemacht. Und es kann nicht genug Podcasts zur internationalen Politik geben. Und die Perspektive, die Sie mitbringen, ist eine, die fehlt. Also wünsche ich viel Erfolg mit diesem Podcast und viele Hörer und Hörerinnen.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Alles Gute.
Danke.